Nimsrad, der Podcast, heute mit
Alex Tuspas.
Model Y oder Cybertruck?
Ja, Model Y, aber natürlich.
Noch. Milli oder Vanilli?
Milli.
Snoopy oder Idefix?
Ach, ja, ist absolut klar, Idefix.
Überraschung des Monats?
Überraschung des Monats war tatsächlich, dass Deutschland sie mal wieder aufgerappelt hat und unglaublich viele Menschen auf die Straße gegangen sind. Und das hat mich, da war ich zu dem Zeitpunkt in Barcelona, das Fotoshooting, und es hat uns tatsächlich in tiefen Barcelona zu Tränen gerührt. Es war für mich tatsächlich überraschend, dass Deutschland tatsächlich jetzt mal ein Zeichen gesetzt hat. Finde ich super.
Ja, München war voll. Es war sehr, sehr eng. Man konnte nicht umfallen. Alex, wir beginnen mit den drei kleinen Fragezeichen, die wir versuchen, wieder kurz abzuhandeln. Betonung liegt auf Versuch. Das erste kleine Fragezeichen, das ich mitgebracht habe, Uvex hat vor einigen Wochen verkündet, dass sie ihr Werk im Landkreis Passau, das hatten sie Jahrzehnte, also ich glaube seit 30 Jahren, zum Jahresende 2024 schließen werden. Ich glaube, es waren 190 Arbeitsplätze, die dabei verloren gehen. Wegen gestiegener Produktionskosten, Energiekosten, Materialkosten, Lohnkosten etc. Unweit davon findet man auch Ghost. Axel hat einige Monate davor verkündet, dort die Produktion bzw. was Assembly, muss man ja auch sagen, abzurücken. Jetzt meine Frage an dich: Kommt es zu einer frischen Abwanderung der Industrie in billigere Lohnländer?
Da gibt es, glaube ich, ein Ja und Nein, weil wir gegenläufige Trends haben. Es gibt wieder so Onshoring, das heißt, es gibt immer mehr, die ja auch in Deutschland wieder produzieren, weil sie das teilweise wollen, weil sie es teilweise müssen, durch Anti-Dumping-Zölle von der Europäischen Union stark, in Anführungszeichen, angefeuert. Und es gibt genau den gegenteiligen Trend, dass es, wie jetzt Uvex und Ghost, abwandern. Ich glaube, das sind zwei unterschiedliche Dinge. Bei Uvex ist es höchstwahrscheinlich tatsächlich das Problem, dass das bei sehr margenschwachen Produkten, wo sehr hohe Konkurrenz herrscht, der Einkaufsdruck oder der Produktionsdruck sehr hoch ist. Und da spielen die unsere wirklich die Energiepreise eine Riesenrolle. Und die sind in Deutschland natürlich, gibt es blöderweise genau eine Richtung. Und man muss ehrlicherweise sagen, ob es einem jetzt gefällt oder nicht. Es wird immer mehr Industrien geben, die tatsächlich wegfallen. Weiß nicht, ob das jetzt wirklich ein kompletter Trend ist, aber ehrlicherweise, die Regierung ist momentan nicht, schafft für Unternehmer ein Umfeld, wo das zunehmend unfreundlich empfunden wird. Aber wie gesagt, also ich würde jetzt nicht sagen, das ist jetzt ein globaler Trend, das alles rennt weg aus Deutschland. Vor allem im Fallbereich gibt es die umgekehrte Bewegung. Und ob sie das in der Waage hält, wird man sehen. Bei Ghost, glaube ich, ist einfach das Thema, dass Axel momentan ja einiges zu tun hat. Die sind ja vom Rating her relativ stark gefallen. Sowas erwartet dann einfach der Investor, dass relativ schnell viele Maßnahmen getroffen werden. Das Einfachste ist immer, teure Arbeitskräfte durch billige zu ersetzen. Ist leider so. Ist selbst bei erfolgreichen Firmen, jetzt wie bei KTM, Motorrad ist auch nichts anderes. Die verlegen auch Arbeitsplätze ins Ausland.
Mhm. Ja, bleibt man gleich mal bei dem Axel-Thema. Wie du gesagt hast, also Fitch war es, gell, die Ratingagentur, die Axel downgegradet hat auf Triple C Rating.
Boah, das ist Triple C, ist wirklich das
Harte. Das ist wirklich tief, gell. Ja. Ich würde jetzt auch nicht unbedingt investieren wollen. Also, aber ich glaube, wenn man selbst in der Fahrradindustrie drinsteckt, ich bin jetzt auch keine, die irgendwie Fahrradaktien kaufen würde, weil ich einfach zu sehr tatsächlich drinstecke. Da sehe ich aber einen interessanten Gesichtsausdruck.
Ja, weil also
Aktionär jetzt, bei wem, Alex?
Hefa. Kleiner Scherz, wir sind ja noch besser.
Kleiner Kira Scherz. Mobility?
Kann ja nichts aus Compliance-Gründen nichts dazu sagen. Also ich würde Motorrad, ja, wenn sie jetzt, die sind ja nicht getrennt, ehrlicherweise. Das ist ja als die KTM AG. Mhm. Und die kennt tatsächlich jetzt momentan, von den Geschäftszahlen her ist das immer alles ganz gut. Da würde ich tatsächlich, ich würde aus einem anderen Grund, den ich nicht benennen kann, investieren in KTM. Aber Gott, wie kommen jetzt aus der Nummer raus? Mhm. Aber vielleicht ein Wort zu Axel. Also es ist, glaube ich, ein bisschen bekannt, dass ich nicht der ganz größte, bin nicht der größte Axel-Fan. Also wir sind 2017, ist das gesamte Highbike-Team aus Axel ausgestiegen wegen Differenzen mit
Axel. Und du warst damals bei Highbike, ja.
Ja, genau. Also bin da mitgegangen und das hat verschiedene Gründe. Und jetzt ist es so, ich bin kein großer Fan, aber man muss jetzt aufpassen, dass Axel in der Situation, die gerade stecken, das hat da viel mit dem, kann auch viel mit dem West zu tun haben, der KKR, also dieser Finanzinvestor, weil es ist normalerweise Usus, dass die den Kaufpreis gleich mit der Firma aufbrummen, die müssen dann praktisch den Kaufpreis wieder zurückverdienen.
Wann hat KKR Axel gekauft, das war vor ein paar Jahren erst, gell?
Ja,
das war nicht sozusagen vor deiner nach deiner Zeit.
Ja, ja, das war danach. Und von dem her ist das macht es in einer Situation, also in einer Boom-Situation ist es kein großes Problem. Jetzt, wenn aber eine Krise dazukommt und man sie dann auch noch ordentlich vergaloppiert, dann wird es schnell zu einer sehr toxischen Mischung. Und Triple C Rating ist tatsächlich wirklich eigentlich, wenn es jetzt wenn man jetzt am freien Markt wäre, dann würde das schon wirklich massive Auswirkungen haben. Also es bedeutet, das ist Junk-Niveau, das ist Gambling, das ist Zahlungsausfall, kann dir tatsächlich passieren.
GameStop-Aktien.
Ja, also das ist hart. Und das ist natürlich doof jetzt auch für die Axel, weil natürlich dann auch das Problem ist, dass mit so einem Rating die Finanzierung immer teurer wird. Das heißt, es kann tatsächlich eine ganz doofe Abwärtsspirale sein. Das ist insofern für Sie wahrscheinlich kein Thema, weil die KKR, der Investor, dahinter steht und die genug Finanzmittel haben, das Ganze zu stützen.
Ja.
Und jetzt sehe ich es mal tatsächlich, ich bin ja wirklich verschrien, Dinge positiv zu sehen. Ich glaube auch, dass das wieder sich auch wieder gerade biegen lässt. Ehrlicherweise, Was ich als Kommentar dazu sagen würde, ist, Finanzinvestoren in der Fahrradindustrie haben bis jetzt noch nicht viel bewiesen.
Ja, das Thema hatten wir schon ein paar Mal. Ich würde gerne im Gegenzug auch positiv dagegenhalten, beziehungsweise das auch mal einfach in den Raum stellen, weil Armor Sports angeblich oder beziehungsweise tatsächlich sicher zurück an die Börse möchte. Armor Sports, dazu gehören, ich weiß es, weil ich für Arc'teryx gearbeitet habe vor langer Zeit und damals tatsächlich Armor Sports Arc'teryx gekauft hat. Peak Performance, Atomic, Armada Salomon, Suntu, Mavic nicht mehr. Und wiederum gehört Armor Sports zu Anta Sports, dem chinesischen Nike-Konzern, wenn ich das mal so lapidar sagen kann. Ich glaube, auf Nike-Level sind sie noch nicht, aber sicherlich einige Milliarden Umsatz. Also Arma strebt wieder an die Börse. Was für ein Zeichen ist das, wo doch die Outdoor-Industrie auch wirklich nicht gut dasteht aktuell?
Ja, also ich würde mal sagen, das ist die Autoindustrie, das aber fahrradtechnisch haben die, also es ist jetzt Axel mit Arma zu vergleichen, ist ein bisschen, das sind so unterschiedliche Dinge, weil Arma tatsächlich fast nicht im Fahrradbereich mehr richtig in der Hardware
unterwegs ist. Aber die Autoindustrie schon auch stark leidet. Also wir sind hier im Sportbereich, ähnliche Geschehnisse während Corona und danach.
Es hat wahrscheinlich viel mehr mit dem Mutterkonzern zu tun. Chinesische Konzerne streben sehr gern sehr schnell an die Börse.
Okay.
Und die Chinesen, und ich war tatsächlich jetzt mal 2 Wochen in China, erst vor kurzem in Guangdong, Shenzhen Area, und ich bin völlig von den Socken. Das ist mittlerweile echt völlig andere Welt. Also ich habe es viel erwartet, aber das nicht. Und da gibt's da muss man mittlerweile sagen, dass die Chinesen Marke verstanden haben, sie haben Marketing verstanden, sie haben das Business verstanden, sie sind hungrig wie Ende nie. Und auch was Innovations betrifft, gehen sie jetzt eigene Wege. Und was sie immer tun, ist Firmen kaufen und sie dann relativ schnell profitabel zu bekommen und an die Börse zu bringen. Und das hat, glaube ich, das ist jetzt aber ehrlicherweise, jetzt werde ich geprügelt werden dafür, aber das hat auch viel damit zu tun. Man muss wissen, dass in China die Kapitalverkehrskontrollen sehr, sehr streng sind. Das heißt, die Chinesen haben relativ wenig Möglichkeiten, im Ausland Geld zu parken, es sei denn, sie kaufen Firmen und investieren dort. Mhm. Deswegen sind da sehr viele Chinesen im Ausland unterwegs, weil sie da viel Finanz parken können und einfach auch Finanz vermehren können. Und deswegen haben die natürlich ein vitales Interesse, wenn sie ein Unternehmen kaufen, dass das dann auch floriert, weil das eine Möglichkeit ist, dass sie die gewonnenen Umsätze oder die gewonnenen Summen im Ausland dann auch mehren. Und das sind, man muss es einfach so sagen, sind sehr wiefe Geschäftsleute.
Und, interessant.
Super. Das ist, weiß ich, das ist in Deutschland keine besonders gern gesehene Meinung, aber ich würde es Ihnen empfehlen, mal darüber zu fliegen und das anzuschauen.
Ja, absolut. Also sehr empfehlenswert auch der Bericht, der vor Dokumentation vor ein paar Wochen rauskam vom ZDF über die größte Stadt Chinas.
Ja, ja.
Völlig verrückt.
Absurd, Wahnsinn.
Unglaublich. Wenn, unglaublich. Wenn Google Maps nicht funktioniert, nicht wegen der Ortung, punktgenauen Ortung, wegen der Level sozusagen, weiß nicht, auf welchem Level du dich an diesem Ort befindest. Ja. Und wir sprechen hier nicht von Hochhäusern. Unglaublich. Ja, unglaublich. Tatsächlich, mich wird es vielleicht auch dieses Jahr gen Asien ziehen. Ist gerade noch nicht sicher. Nochmal ein bisschen anderes Eck, aber die Richtung. Und vielleicht wäre das ein Thema fürs nächste Mal, ein großes Thema, dass wir mal ein bisschen über China sprechen. Deine Eindrücke, also deine Insights aus China.
Wahnsinn. Bin wirklich ohne Scheiß. Also es muss man ehrlich sagen, ich habe viel erwartet. Ich habe mir nicht speziell vorbereitet. Bin mit meiner typisch westlichen Sichtweise darüber. Habe eigentlich so das typische, mein chinesisches Bild, völliges Chaos und alles drunter und drüber. Aber was ich vorgefunden habe, war, ich habe da
immer auch. Aber du warst nicht zum ersten Mal in China, Alex.
Nee, aber es ist schon lange her. Ich war sehr oft in Taiwan. Die Fahrt ist, die war immer fast nur in Taiwan. Ich war ab und zu, aber es war nie und dann wirklich nicht mit offenen Augen. Diesmal war ich wirklich da drin und war sehr viel, ich war kein Tourist, sondern habe ganz viel mit Residents, wie sagt man da, also mit Einheimischen zu tun gehabt und die haben mir halt wirklich rumgeführt in Ecken, wo du sonst nicht kommst, haben mir wirklich mit sehr viel, wirklich kindlichen Stolz, echten Stolz Dinge gezeigt. Ich hatte das riesen Glück bei Huawei, wie man es ausspricht, habe ich gelernt, auf dem Campus, auf deren Betriebscampus eine VIP-Führung zu bekommen und auch deren Showroom zu sehen. Und also danach muss ich ehrlicherweise sagen, ist mir einiges klar geworden. Aber das ist vielleicht wirklich fürs nächste Mal.
Ja, da müssen wir ein bisschen tiefer reingehen. Da möchte ich gerne wissen, was Huawei dem Westler alles zeigt.
Ja.
Super spannend. Aber du, wir haben ja heute auch noch ein drittes kleines Fragezeichen in einer anderen Richtung. Wie war Barcelona?
Super.
Wahnsinn. Also ihr wart, wir wollen nicht viel über Hefer sprechen, aber ihr wart mit Hefer vor Ort.
Genau.
Der Marke, wo du CEO bist und ihr habt vor Ort fotografiert. Dein Eindruck von der Stadt, gerade was die urbane Mobilität betrifft, ist natürlich jetzt im Winter ein schwieriger Eindruck, aber...
Ja, Winter ist da drüben relativ. Also wir waren deswegen ja beim Fotoshooten, weil dort Sonne ist, weil da normale Temperatur, also normale...
Also ist nicht minus 12 Grad, wie es bei uns war.
Das waren plus 14, 12 mal 8, aber das war es dann auch schon. Und ich war öfter schon in Barcelona, aber als Tourist diesmal auch wieder das war eine relativ große Produktion. Jetzt werden sich manche fragen, warum gehen die jetzt nach Barcelona? Das hat einfach damit zu tun, dass unsere Prototypen spät kamen und wir jetzt einfach in Deutschland nicht shooten können. Also wir sind jetzt nicht scharf gewesen, unbedingt nach Barcelona zu fahren. Und Barcelona hat unglaublich schöne Ecken, also architektonisch unglaublich interessante Stadt. Ich habe mir aufklären lassen, woher das kam. Ich werde es jetzt nicht auspacken, weil das erzählt die Hälfte wieder falsch. Aber es ist wirklich super schön, also wirklich architektonisch sehr, sehr schön. Es ist unglaublich sauber, es ist unglaublich gefährlich, was Diebstahl betrifft, aber keine schwere Kriminalitäten, aber Diebstahl ist wirklich, du musst wirklich alles an dir tragen, sonst ist es einfach weg. Und was urbane Mobilität betrifft, ist das schon interessant. Also es sind unglaubliche Batterien an diesem Sharing-Bike-System, das auch fleißig genutzt wird.
Ja.
Scooter spielt eine große Rolle. Also alles typisch südländisches Land mit wenig Regentagen spielt natürlich so leichte, zweidrittige Mobilität viel größere Rolle.
E-Scooter?
Nee, ist noch ganz viel Verbrenner. Okay. Übrigens, in China ist alles E-Scooter. Die sind auf einer Jahr auf dem anderen verboten worden. Und es ist wirklich, es nervt brutal, diese kleinen, hochfrequenten Nervensägen da in Barcelona. Das war wirklich nervig. Aber ansonsten, das Sharing-Bike ist schon ein Thema, das die werden nicht wirklich gerne nutzen. Und also die Stadt hat da offensichtlich massiv investiert.
Super Blocks angeschaut, erlebt?
Nee. Hat man tatsächlich wirklich, ich weiß.
Schicke ich dann Spion? Ja, genau. Das ist jetzt hier schon mein chinesischer Schlag. Spion. Weil die Chinesen nämlich Spion sagen. Ja. Und dann habt ihr keine Zeit, sowas anzuschauen.
Also bei einer Fotoproduktion, also das ist ja ein großer Tross. Also wir sind mit drei Autos unterwegs gewesen, mit einem Truck und zwei kleineren Fahrzeugen. Da ist dann Stylist, der Caterer. Das ist wirklich, also das war ungefähr die Originalmannschaft.
Ja, hatte ein Caterer dabei.
Ja, das ist tatsächlich so.
Es ist noch nie auf einer Produktion, wo ein Caterer dabei war. Außer ja, auf dem Filmdreh.
Der Caterer, ehrlicherweise, jetzt dürfen Sie nicht übertreiben. Ich war der Truckfahrer. Ich bin ja wirklich tatsächlich ohne Scheiß 14 Stunden mit dem Truck runter und 14 Stunden mit dem Truck rauf. Wir waren zu zweit und ich habe das ganz, ganz bewusst gemacht. Also ich wollte da wirklich selber mitfahren. Also wirklich einfach aus dem Grund, erstmal ist es, wir müssen sowieso einen Truck runterschicken und dann, wenn einer fährt, ist doof und dann muss ich nicht fliegen, sparen wir unseren Flug. Das ist tatsächlich auch CO2 geschuldet. Wenn schon ein Truck runterfährt, fahre ich mit. Und das Zweite ist, ich habe viel gelernt, viel über Logistik, weil wir Fahrräder verschicken ist ja ein Riesenthema und da glaube ich, das ist auch so ein Innovationsthema, wo man viel, viel, viel noch verbessern kann. Also Stichwort Verpackungen und da ist mir auch vieles bewusst worden und ich habe auch gemerkt, wie teuer das Ganze ist. Also wir haben für diesen Trip wahrscheinlich allein 1.000 Euro für Sprit und für Maut ausgeben müssen. Und nachdem wir uns das Thema Logistik ohnehin anschauen, war das eigentlich eat your own food. Also fahr doch wirklich selber mal mit, weil nur dann wirst du es wirklich mal verstehen. Und es war cool. Mhm. Aber ansonsten, so eine Produktion, das ist nicht billig. Da sind gebuchte Models und da ist wirklich ein ganz enger Zeitrahmen. Da ist jemand dabei, der wirklich dann das Timing einhält. Da ist der Creative Director, die kosten ja alle richtig Kohle. Und der Fotograf, und da muss es wirklich ziemlich tarnen, wirklich Hand in Hand gehen. Und deswegen hast du kaum
keine Zeit für Superblocks.
Nee, leider nicht.
Okay. Nächstes Mal China. Finde ich super, freue ich mich dann schon mal drauf. Wir haben als großes Fragezeichen heute, haben wir uns für ein schönes Thema entschieden. Ein positives beziehungsweise zumindest progressives Thema, nämlich den Blick voraus. Und du hast gerade schon die Innovation angesprochen. Die Fragestellung heute, wie entsteht Zukunft? Mhm. Super Frage, weil du ja hoffentlich nicht, dass das für immer an dir anhaftet, der Erfinder des E-Bikes oder derjenige, der Zeuger des EMTBs zumindest.
Ja. Das ist super Einstieg, weil da ist es, Entschuldigung, dass ich da mal ins Wort fall. Grundsätzlich ist es so, wenn man sich ein bisschen mit der Geschichte von den großen Erfindungen auseinandersetzt, dann ist es meistens so, es gibt kaum den einen Erfinder, der irgendwas erfunden hat. Also ich habe zum Beispiel jetzt einen ganz spannenden auch Podcast wieder gehört von Geschichten aus der Geschichte, den wir wahrscheinlich alle kennen, über Touvet. Vor allem schon wieder vergessen, so ein Sieb ist man hier. Und der hat unglaublich viele Dinge entwickelt, der ist aber völlig vergessen worden. Und was ich tatsächlich...
Welches Jahrhundert?
19. Jahrhundert. Und jetzt
muss ich doch aufgehört haben. Das Problem ist, Geschichten aus der Geschichte höre ich immer zum Einschlafen.
Oh, ja, okay.
Ich bin Historikerin. Habe ich eins studiert vor vielen Jahrzehnten.
Aber ich habe jetzt eine Frage an die Historikerin. Eine Frage an die Historikerin, um wieder auf den Pfad des Themas. Schau mal, ich habe gelernt, das heißt, ich schweife ja nur noch seltener. Wann glaubst du, ist das erste Patent auf ein E-Bike mit Nabenmotor und sogar Rekuperation?
Das habe ich irgendwo gehört. Es geht hunderte von Jahren zurück.
Ja, fast.
19. Jahrhundert?
Ja, 1800, ich glaube 1899.
Ja.
Seitdem gibt es E-Bikes. Mhm. Und das Spannende auch an dem Trouvet, also das, bitte alle mal nachhören, es gab mal eine Zeit, da gab es mehr Elektrofahrzeuge als Verbrenner. Mhm. Das heißt, der Gründungspräsident des ADAC, damals hat er nicht ADAC geheißen, der hat in seiner Gründungsrede damals schon gesagt, dass diese kleinen elektrischen Dinger, die kleinen elektrischen Fahrzeuge werden in der urbanen, werden die urbane Mobilität bestimmen, da war es. Und die stinkenden, lauten Verbrenner werden außerhalb der Stadt einen tollen Dienst leisten. Mhm. Das heißt, zu dem Zeitpunkt hat die Welt eigentlich schon einen sehr, sehr modernen Blick auf die Dinge gehabt. Aber die ganze Mobilität hat sich plötzlich in eine andere Richtung entwickelt. Plötzlich waren die Verbrenner ganz weit oben und vorn. Und das ist, glaube ich, ein schönes Beispiel, wie auch das Neue entsteht. Das Neue muss das dann erfolgreich, es muss nicht unbedingt immer nur das Bessere sein, oder es löst ein Problem einfach ein Stück weit besser oder passt besser in die Zeit als die vielleicht mittelfristig, langfristig interessantere Lösung, weil die Elektromotoren sind gegenüber den Verbrennern in fast allen Punkten im Vorteil. Sie haben sofort das gesamte Drehmoment und sie sind viel effizienter. Aber sie hatten einen entscheidenden Nachteil und den haben sie immer noch. Das ist, dass die Energiedichte der Energie, also des elektrischen Stroms, bei weitem nicht so hoch ist, wie zum Beispiel die Energie, die du in den Diesel packen kannst. Und das war am Anfang ein Thema, dass die Elektrofahrzeuge ehrlicherweise, bevor es der Verbrenner wirklich flächendeckend erfolgreich wurde, zum Vorteil noch gereicht hat. Warum? Weil damals diese Fahrzeuge, du konntest einsteigen und losfahren. Beim Verbrenner musstest du damals einfach das Ding ankurbeln. Draußen im Regen, da ist es angesprungen, ganz schlimm. Also total inkonvenient. Und erst die Erfindung des Anlasses, ich glaube sogar von der Firma Bosch, hat dazu geführt, dass dieser Nachteil behoben wurde. Und dann schlägt natürlich das Thema voll durch, dass du mit so einem Verbrenner einfach damals schon auch deutlich länger fahren hast können, weil dieser Akku erst später erfunden wurde. Das heißt, du hast teilweise Tauschbatterien gehabt oder dieses Laden noch viel aufwendiger war, wie es jetzt ist. Und plötzlich sind zwei konkurrierende Technologien und es gewinnt die eine, die vielleicht kurzfristig für die Menschen interessanter ist, und die andere Entwicklung, die eigentlich mehr Potenzial gehabt hätte, bekommt keine Aufmerksamkeit, bekommt keinen Markt, bekommt keine Finanzierungen und verschwindet dann erstmal wieder in der Versenkung. Das Gleiche galt damals auch fürs E-Bike. Wobei beim E-Bike natürlich dieses Thema Pedelec, also dieses Pedalieren, assistieren mit Pedalieren natürlich noch in weiter Ferne war, weitester Ferne. Und so ist schon mal einer der Themen, wie das Neue entsteht. Also das Neue bedeutet nicht immer, dass es nur das Bessere durchsetzt. Es kann sein, dass es einfach besser für diesen Moment war.
Naja, also von technologischen Neuerungen verstehe ich ja überhaupt nichts. Also technologische Innovationen, sehr faszinierend, aber ich kann es jetzt nicht umsetzen oder besprechen in irgendeiner Form. Aber ich denke, die Innovation wird ja auch bedingt durch die kulturellen und die sozialen Zustände, durch sehr viel Bewegung. Das ist jetzt für mich als Geisteswissenschaftlerin wieder so der interessante Punkt. Und natürlich marktwirtschaftlich. Plus Lobbyarbeit. Ich glaube, das dürfen wir nicht unterschätzen. Ja, also das vom Siegeszug der Baumwolle über den Hanf bis hin zu wahrscheinlich dem Verbrenner über das E-Auto oder den E-Motor. Aber was für Grundbedingungen muss es dann geben, um eine Sache, die vielleicht auch kurzfristig mal besser ist und nicht nur langfristig, tatsächlich auf die Straße zu bringen beziehungsweise umzusetzen? Also du brauchst ja diese Kette, die funktionieren muss. Ist es so ein Zufall, so ein fragiler Zustand? Ist es Glück? Oder also ist es tatsächlich berechenbar?
Also man muss, das werden die ganzen Innovatoren alle gar nicht gern hören, aber es ist tatsächlich so.
Ich frage mich, wie viele Innovatoren da draußen sind.
Also wenn man auf LinkedIn schaut, ist praktisch hat jeder irgendwie alles erfunden. Also es ist unglaublich.
Das stimmt natürlich.
Und wenn man über die Eurobike geht, dann hat jeder eigentlich irgendwas erfunden. Es ist ganz erstaunlich. Und wahrscheinlich stimmt es sogar auch, weil es ist immer das Gleiche. Es gibt meistens nicht den einen Menschen, der die völlig zusammenhangslose Innovation schafft. Innovationen bauen immer aufeinander auf. Und meistens sind wir die Weltmeister des Legos. Also ich vergleiche immer Innovation ein Stück weit mit Lego, das Kinderspielzeug. Es ist was anderes, aus Lego den neuen Baukasten, also aus dem Baukasten ein völlig neues Maschine zu schaffen. Das ist eine Innovation, die eigentlich diesen Lego-Baukasten bedingt. Es ist noch völlig was anderes, Lego zu empfinden. Lego, das ist eigentlich die eigentliche Innovationsgroßtat. Also wirklich ein kleines Stecksystem, aus dem man unendlich viele Variationen schaffen kann. Es ist, als hättest du ein kleines Periodensystem entwickelt. Und das heißt, es gibt grundlegende Innovationen, wie zum Beispiel die Gestensteuerung oder die Maussteuerung, alles MIT. Und dann gibt es die Sekundärinnovatoren wie Apple, die diese Technologien nehmen, die irgendwo rumschlummern und daraus durch eine neue Kombination bahnbrechende Produkte schaffen. Und wenn man sich genau mal Apple anschaut, die gelten ja als wahnsinnig innovativ. Wenn du genau schaust, dann sind die wahrscheinlich die Weltmeister im Kundenverständnis. Die wissen wirklich, was die Menschen wollen. Und suchen dann immer die entsprechende Innovation dafür, also oder schon bestehende Lösung. Und und setzen die zu einem Produkt zusammen, das dann wirklich wird dem Rest weitest erhaben ist. Und das zeigt schon eines. Die Idee zu haben und eine Technologie zu entwickeln, irgendwas, was sehr bahnbrechend ist, ist nicht einmal die Hälfte der Miete. Die zweite Hälfte der Miete sind zwei Dinge, glaube ich. Das eine ist, du musst jemand haben, der es dann wirklich tut, der wirklich die PS auf den Boden bringt und der es auch wirklich durchzieht und in einem Umfeld totaler Unsicherheit. Der das Potenzial erkennt, der weiß, wie man es einsetzt, wie man es vermarktet und wie man daraus tatsächlich ein Geschäft macht. Weil bis jetzt ist noch keine Innovation groß geworden, die nicht über einen Markterfolg dann in Verbreitung fand. Und das Zweite ist, und das ist das, was du mit Glück bezeichnest, es gibt immer einen Kristallisationspunkt, wann eine Innovation reif ist, um wirklich zu skalieren. Und das ist tatsächlich das Thema Timing. Bist du zu früh? Trittst du den Pfad, bist du nicht groß genug, diesen Pfad zu treten? Bist du zu spät, rennst du da dem Markt hinterher und bist keine Innovation mehr? Und dieses Gefühl zu haben und genau diesen richtigen Zeitpunkt zu erwischen, ist eine Mischung aus Glück. Du musst zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein, der erzählt dir eine kleine Geschichte dazu aus eigener Erfahrung. Und das Zweite ist, mit ein bisschen Erfahrung und einem sehr, sehr guten Marktgespür kannst du das sehr gut steuern. Und zum Beispiel so Menschen wie Steve Jobs oder Elon Musk, gerade Steve Jobs war der Weltmeister in Erkennen von Potenzialen und Wissen, wann man das wie in den Markt bringt, damit es wirklich verfängt.
Und die Psychologie des Marktes, also ein Gespür für den Markt.
Ja.
Ja, weil vielleicht ganz kurz, du hast das Wort, du musst diese Unsicherheit aushalten und in diese Unsicherheit ja, glaube ich, auch, wie du es meintest, hineinarbeiten. So Nährboden für eine Innovation, oder wie du es genannt hast, Kristallisationspunkt. Ich habe schon ein bisschen was getrunken. Wir nehmen abends auf. Ja. Ich muss wach bleiben. Ich habe schon gesagt, mit Susanne Daubner gehe ich normalerweise ins Bett, ja. Und jetzt habe ich schon ein Glas Wein
getrunken. Du bist der einzige Mensch, den ich kenne, der sich wirklich mit Wein wach hält. Normalerweise ist es ja eher.
Wenn ich jetzt aufhöre zu trinken, schlafe ich sofort ein. Deswegen trinke ich. Es tut mir wirklich leid, wenn es jetzt auch noch schlimmer und schlimmer wird. Kristallisationspunkt. Ja. Das finde ich wirklich interessant oder es beschäftigt mich gesellschaftlich sehr, wann man so einen Kipppunkt erreicht im Zeitgeist, in diesem Gefühl, in der Kultur, in dem Kulturraum, in dem wir leben, wo wir jetzt auch schon lange darauf hoffen, dass sich vielleicht der Abschied von, wir haben es jetzt wieder mit Trump, mit Putin und Co., dieses Festklammern an das Alte dann irgendwann mal wendet. Und eine Offenheit entsteht für Neues. Jetzt haben wir gerade wieder das Gefühl, dass genau das Gegenteil passiert. In diesem Umfeld, ist das jetzt ein gutes Umfeld, um Innovationen voranzutreiben? In dieser Unsicherheit, in der wir leben?
Ja.
Oder ist es genau das Gegenteil, dass du sagst, jetzt ist psychologisch gesehen nicht die richtige Zeit, weil so viel Unsicherheit da ist, dass du nur in Löcher stapfst? Nee,
fundamental anders. Weimarer Republik, Deutschland im absoluten Chaoszustand, absoluter Wahnsinn, totale Unsicherheit. Es war wirklich also restaurative Kräfte, progressive, alles trifft aufeinander. Und es war eine der kreativsten Zeiten, also vor dem Ersten Weltkrieg, 1913, muss so Hochphase gewesen sein. Und zwischen in der Weimarer Republik war ja Explosion der Kultur und der Technologie in Deutschland. Ich glaube, das ist so ein Melting Pot. Und ich glaube, das ist jetzt auch. Gesellschaftlich, glaube ich, können wir es nicht kommentieren. Das Einzige, was ich sagen würde, ist, dass die Menschen sich jetzt am Alten festhalten, ist, weil das Neue einfach, es gibt draußen kein Angebot eines guten Neuen. Barack Obama zum Beispiel in Amerika hatte einfach ein sehr, sehr gutes Angebot. Das war einfach ein neues Angebot, der maximale Gegenentwurf zu George W. Bush. Der fehlt jetzt einfach. Ich meine, wir möchten jetzt nicht über die amerikanische Politik reden, aber Joe Biden ist kein Gegenentwurf. Joe Biden ist schlicht und ergreifend eine Notlösung, an der tatsächlich jetzt nicht so, also das wird nicht funktionieren. Und bei uns genau das Gleiche. Das heißt, ich bin fundamental davon überzeugt, das ist das Faster Horses. Wenn du die Menschen fragst, was sie wollen, dann wollen sie im Grunde genommen schnellere Pferde, weil sie kennen das neue Jahr noch nicht. Biete ihnen das iPhone an, den Tesla, that whatsoever, you name it, und erklär es ihnen gut und das Ding ist sauber positioniert, dann werden die Menschen da relativ schnell das Neue akzeptieren. Und zwar immer auch in einem Umfeld dieser Unsicherheit. Weil es gibt schon so Art ist das Thema, es gibt schon auch das Thema, dass die Menschen dann ein Stück weit auch ein bisschen flüchten wollen aus dem Unwillen des Alltags. Und mit einem großartigen Thema, sei es Produkt, sei es was auch immer, glaube ich, wird man immer auf offene Ohren stoßen.
Das ist auch so ein Gedanke, den ich immer in mir trage. Wenn es heißt, das Festklammern an das Alte, und das prägt unsere Gesellschaft, und das sieht man ja auch bei Themen. Auf der anderen Seite sind wir immer noch eine Konsumgesellschaft und eine Wegwerfgesellschaft, und da wird sich sehr schnell und gern von dem Alten gelöst, um etwas Neues zu kaufen.
Nicht unbedingt. Also ich glaube nochmal, die Menschen klammern sich das an das Alte, wenn sie nichts Neues, Besseres haben. Ich meine es jetzt auch gesellschaftlich. Das heißt, wenn wir jetzt einen Entwurf hinlegen, gesellschaftlichen Entwurf, zum Beispiel zur Konsumgesellschaft, einen wirklich intrinsisch motivierenden Entwurf, irgendwas, was wirklich sie besser anfühlt, dann wirst du die Menschen sofort Folgen haben. Das E-Bike, schönes Beispiel, hat einfach eine neue Mobilität hingelegt, wo die Menschen sind im gefolgt. Na, die Krise, das hatten wir das letzte Mal schon besprochen, das ist ja hausgemachte Krise. Die Nachfrage ist ja nicht kollabiert. Die Nachfrage ist nach wie vor da. Der Markt, also die Industrie hat es einfach völlig verzockt. Und deswegen haben wir uns momentan eigentlich wirklich diese eigene Krise gerade selber geschaufelt. Und jetzt machen wir, jetzt zerfleischen wir uns auch gerade noch und peitschen uns noch schön aus und machen nochmal 50% Rabatt, damit wir der Welt wirklich zeigen, naja, alles, was wir euch die letzten Jahre erzählt haben, wie toll unsere Produkte sind, stimmt alles nicht, es geht sowieso noch am Preis. Also strohdumm. Es ist wirklich, also eigentlich der Industrie gehört uns.
Ja, aber es geht auch ums Überleben, oder nicht,
ja,
Alex?
Ja, es geht ums Überleben. Es ist
also
richtig.
Jetzt ist tatsächlich gegenüber sich selbst auch harte Bandagen. Aber wir haben ja gesagt, wir fokussieren uns jetzt mal auf das Thema, wie entsteht Zukunft, auch vor dem Hintergrund, dass du gemeint hast, wir suhlen uns so ein bisschen im Selbstmitleid und übertönen vielleicht auch mit unserem Gejammer die Nachrichten und, ja, und die Innovationen, die uns voranbringen und die vorhanden sind, so hast du zu mir gesagt. Jetzt will ich hören, was vorhanden ist, beziehungsweise auch nochmal zurück auf das E-Bike, wo du so, sagen wir mal, prägend dabei warst als Lego-Steinbauer.
Ja, es war tatsächlich Lego-Stein. Und vielleicht werden wir mal ein bisschen greifbarer, damit also wirklich mal als wie ist denn das erste Mountainbike entstanden? Das erste E-Mountainbike. Die erste Frage ist, es war nicht das erste E-Mountainbike. Es gab sehr viel früher, es gab schon in die 20er Jahre Gelände-E-Bikes. Es gab sehr viel, und es ist immer das Gleiche. Plötzlich entsteht ein Thema, es gibt unterschiedlichste Versuche, also ganz von viel gebastelt, weil die Reinheitsform, die Urform dieses der neuen Produktart noch nicht gefunden wurde. Und es wird immer jemand geben, der plötzlich die richtige Mischung findet. Und in dem Fall, zu dem Zeitpunkt, muss man ehrlicherweise sagen, das war Highbike zu dem Zeitpunkt. Das ist Highbike mit dem Exduro, das war das erste E-Mountainbike, das tatsächlich diesen ganzen Trend losgetreten hat. Warum hat es losgetreten? Weil das Produkt jetzt tatsächlich nicht einmal wahnsinnig hübsch war, es war noch wahnsinnig selbstverständlich. Das heißt, du bist vor dem Ding gestanden, ich habe damals diesen Motor gedreht, wie den Dreher, erzähl dann gleich, das ist eine total lustige Geschichte und ist tatsächlich, mal ehrlich, nach innen gedrehter Motor. Die ganze Technologie war im Rahmendreieck, damals noch ein externer Akku, das war Fully. Und jetzt plötzlich ist es gebraut worden nach dem Reinheitsgebot. Wir hatten einen integrierten Motor, der war nicht mehr oder weniger, der ist im Rahmen gesessen. Es war Fully, also kein Hardtail. Es war kein Nabenmotor, weil Nabenmotoren bei E-Mountainbikes prinzipbedingt die schlechteste aller Lösungen sind, muss man ehrlicherweise sagen. Urban super, E-Mountainbike Pfui. Das heißt, Mittelmotor, der auch noch gedreht war und der auch nicht versteckt wurde, weil der erste Bosch-Motor war wirklich so, der versteckte sich unter dem Tretlager, was für jemand bei doof ist, doof ausschaut und auch durch die Durchfahrtshöhe problematisch ist. Und plötzlich hast du eine Melange an Bauteilen, die ein normaler Mensch funktional sofort dekodieren kann. Das heißt, das Ding erzählt, ich bin ein E-Bike und ich bin ein E-Mountainbike. Ich verstecke es nicht, sondern ich zelebriere es sogar. Ich feiere das Ding. Und dann das Produktversprechen, das die Menschen sehr schnell verstanden haben. Weil die anderen E-Bikes waren entweder total halbe Motorräder oder es waren versucht, versteckte E-Bikes mit versteckten Motoren, versteckten Akkus und das relativ hilflos. Und das erste Exduro war der Gegenentwurf. Das war wirklich, alles hatte seinen Ort, seinen Platz und saß dort, wo mein guter Freund Benny Turk, super Designer, der sagt, alles Ikone zeichnet dir, ist alles das, was du mit dem C in den Sand zeichnen kannst. Und wenn irgendjemand ein Motorrad zeichnet, dann wird immer ein Motorblock zeichnen, ein Tank drüber, ein Sitz und zwei Räder. Und damals war dieses Thema in der Mitte ein Motor, dann war der Akku und die zwei Räder. Das heißt, die Anordnung, die extrem archetypische Anordnung. Und wichtig war. Das Produkt war dann so gut, dass es tatsächlich das, was dir dieser Archetyp verspricht, dann auch im Einsatz hält. Das heißt, der Motor ist nicht in die Knie gegangen. Das Fahrwerk war so gut, 120 mm damals, dass du damit wirklich springen konntest und das Ding wirklich hernimmst. Und diese Melange war tatsächlich, es war glaubwürdig und es war ein Statement. Und das ist, war einer der Gründe, warum es dann wirklich den ganzen E-Mountainbike-Trend losgetreten hat. Das kannte es aber auch deswegen, weil die Zeit genau richtig war. Und ehrlicherweise, es war kein Zufall, also uns war das ehrlicherweise völlig klar. Und zum Glück war Susi Poelo, Chefin von Highbike, und der Felix Poelo, die beiden, die haben sich auf das Ganze einlassen. Und die sind tatsächlich, die Susi war dann, die hat ein sehr, sehr gutes Marktgespür und hat dann vor allen anderen, wir haben sie gegen alle Widerstände, internen Widerstände, das Ding weiter pusht. Und sie hat dann gesagt, okay, da setzen wir jetzt alle Karten drauf, da gehen wir jetzt voll rein. Und
sie hat auch selbst schon Erfahrungen gemacht, glaube ich, damals mit den ersten Gehversuchen im E-Bike-Bereich. Hat natürlich eine Familienhistorie.
Ja, genau. Und kennt den Markt einfach gut und hat ein extrem gutes Gespür. Beide, Susi und Felix. Und
dennoch darf ich ganz kurz nachfragen, wenn du sagst, es lag alles so auf der Hand, es war alles so klar, warum nur ihr?
Es gab sehr viele Versuche. Ehrlicherweise, erst einmal, wir haben das Thema, also ich war, und da gibt es tatsächlich Interviews, von der Sekunde eins völlig überzeugt, dass das nächste Big Thing ist. Wir haben damals diesen vierstufigen Plan für den Markt entwickelt, der bis jetzt auch wirklich genauso aufgegangen ist. Und die zweite war die Emotionalisierung. Die Welt war, das E-Bike ist eine reine Erfahrung. Die Menschen kaufen es nicht, weil es besonders praktisch ist, sondern weil es unglaublich Spaß macht. Und so eine Technologie wird immer dann erfolgreich, wenn sie emotionalisiert wird. Und da ist der nächste logische Schritt sportiver Einsatz. Das heißt, wir wussten, dass das der logische nächste Schritt ist. Das zweite war, dass wir aus dem Design sehr viel Erfahrung mit dem Thema haben, Selbstverständlichkeit eines Produkts. Das heißt, die Menschen wollen kein Alien. Also das ist oft cool, wenn du Alien hast, aber letztendlich reicht es, oder es ist viel wichtiger, den ein Produkt zu geben, das ein Mensch emotional sofort versteht. Und da muss die Anordnung der Komponenten, der Funktionalität so einleuchtend sein, dass du sie nicht mehr erklären musst, dass du davor stehst und sagst, ja, eigentlich klar. Das ist eigentlich kein großer Schritt, sondern eigentlich so muss es auch schon fertig. Ist ja logisch. Und da war zum Beispiel diese Motordrehung war eigentlich das Kernelement. Und jetzt zum Thema, wie entsteht denn Innovation? Das war damals dieser Classic Plus. Das war ein Motor, der unterhalb vom Tretlager hängt. Also der war damals die Idee auf dem Bosch, zumindest haben sie mir das erklärt, wir wollen den Motor dorthin packen, einen Mittelmotor, wo man ihn nicht sieht. Weil damals das ist so ein bisschen das Technological Shaming war. Und das Erste, was wir gesagt haben, ist, oder ich gesagt habe, während ich das Layout gemacht habe, wenn der Motor da drunter liegt, hängt, dann ist es erstmal doof, es ist unentschieden und es ist technologisch einfach schwachsinnig, weil du die Durchfahrtshöhe, das Erste, was aussteigt, ist immer der Motor. Und was machen wir jetzt damit? Und diesen Motor zu verstecken, ist die völlig falsche Message. Wenn das E-Mountainbike erfolgreich sein muss, dann muss es neue Archetypen bilden. Es muss als E-Mountainbike klar erkennbar sein. Und was wir getan haben, was ich Tag ein, Tag aus gemacht habe, ist, Archetypen durchzuprobieren, was ist die sinnvollste Anordnung und was ist das glaubwürdigste Layout. Und dann war ich am CAD und habe diesen Motor, nimm diesen Motor und beim CAD kann man das einfach zum Tretlager so verknüpfen, dass man drehen kann und dreh und mir ist nichts mehr eingefallen und ich habe das nicht hingekriegt und dreh und dreh und dreh und rutsch von der Maus ab, plötzlich bleibt der Motor Kopf überstehen. Wirklich Inspektor zu, war reiner Zufall.
Aber wie entsteht Neues?
Ja genau, wie entsteht Neues? Und das ist, mein Gott, ihr könnt jetzt eine Geschichte erzählen, dass das mit der Positionierung und was das heißt, naja. Der entscheidende Unterschied ist, wie der Kopf übergestanden ist, in der 0,2 Sekunden war mir alles klar und es war so, okay, fucking hell, das ist es. Scheiße, genau so muss er stehen. Jetzt haben wir ein Riesenproblem, dürfen wir den Motor überhaupt drehen? Wie machen wir es jetzt mit dem Rahmen? Egal, wurscht, genau so ist es und so muss es sein, period. Der Motor muss, wie bei einem Motorrad, er muss einen Sattel haben, er muss innen drin sitzen, er muss Heimat haben, er muss eine Verortung haben, er muss optisch so zelebriert werden und unten technisch geschützt werden. Damit hast du eine sehr, sehr glaubwürdige Geschichte, die tatsächlich einfach auf einem technologischen Vorteil basiert. Und ehrlicherweise, zack, und das war's. Und das nächste war, den Rahmen drumherum da fließen zu lassen und dann auch das Sattelrohr zu knicken. Alle Highbikes, die haben es heute teilweise noch, haben diesen Knick im Sattelrohr drin. Und das hat nur damit zu tun, damit man den Motor von der Uhrdrehung, für diese Uhrdrehung den Platz schafft, damit den Rahmen um diesen Motor herumfließen kann. Und da haben wir versucht, den Akku noch ganz nach unten zu setzen, so dass das wirklich diese Antriebseinheit, der schwarze Block wird. Weil damals gab es die nur in schwarz.
Wie geht man dann weiter vor? Ihr tüftelt, ihr sitzt beisammen, du und Benny und ich weiß nicht, wer alles.
Damals war es mit Lutz Kucher. Das haben wir, ich habe das Ding gemacht und Lutz war zwar mehr strategischer Teil, ich war so ein bisschen der praktisch-strategische Teil. So das.
Also ihr tüftelt da in eurem Labor und geht man dann zu Bosch und klopft an und sagt, hallo,
musst du auch.
Wir haben alles auf den Kopf gestellt.
Also nächster Punkt war das komplette Layout und dann also damals Susi und Felix informiert und die waren, das zeichnen sie aus, sie haben gesagt, okay, ich verstehe. Aber was du jetzt tun musst, ist Motoren zu drehen, kann unter Umständen problematisch sein. Und du musst, also wir haben ja zwei Unschärfen gehabt. Das eine war, dürfen wir den Motor überhaupt drehen? Und das zweite war, dürfen wir überhaupt einen E-Mountainbike einbauen? Weil dieser Motor war einfach, es gab einfach keinen E-Mountainbike-Motor. Weil es dieses Thema ja überhaupt noch nicht gab. Wir haben das Ding ja völlig zweckentfremdet. Wir haben einen City-Bike-Motor genommen und haben den eingebaut. Warum? Weil es ein Mittelmotor war. Der Rest war ja alles Nave, Bionix und Transix und wie sie alle hießen. Und das haben wir tatsächlich auch bei Bosch angefragt und haben gesagt, wir hatten zwei Fragen. Nummer eins, können wir den Motor in einer E-Mountainbike einbauen und können gleich mit 210 Grad drehen? Und da war erstmal Stille in der Leitung, weil die es natürlich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt haben. Verstehe ja, weil wir haben das einfach ehrlicherweise missbraucht. Und du kannst kein Serienprodukt bringen, wenn du vom Supplier nicht die Freigaben hast. Das ist ja logisch. Und das hat dann ein bisschen gedauert und dann hat Bosch gesagt, ja, ist eine gute Idee, das könnt's machen, geht, zack. Und wie es bei so Innovationen dann immer üblich ist, wenn sie erfolgreich sind, also am Anfang findet es jeder doof und wenn es dann erfolgreich ist, ist jeder gewesen. Es war nämlich dann in der Folgezeit, gab es dann tausende von Leuten, die dann diesen Motor ja immer schon gedreht haben und da gab es dann auch so ein bisschen Diskussionen, aber letztendlich war das die Geschichte. Und was man vielleicht noch zuvor wissen müsste, zu dem Thema, damit wir ganz ehrlich sind, das Exduro war eigentlich ein Side-Projekt. Weil wir haben zu dem Zeitpunkt das komplette Vinora-Sortiment überarbeitet, der Lutz und ich, für Vinora. Und da haben wir das erste tatsächlich rein zielgruppenorientiertes Konzept gemacht. Das war damals ziemlich wegweisend. Und wir haben dann gesagt, aber Leute, für die Marke Highbike müssen wir auch was in Richtung sportive Mobilität machen und haben dann zwei Studien vorgeschlagen, die man dann vielleicht sogar in die Shownotes packen kann, dass man sieht, wir haben uns damals so das Mountainbike und damals auch Rennrad, also dieses Antipoden On- und Offroad vorgestellt. Und Highbike fand ich erstmal super, aber der Felix Poello ist dann relativ der Brandmanager und Product Manager, hat gesagt, Leute, ehrlicherweise fürs Papier ist das zu doof. Also wenn wir das wirklich machen, dann machen wir es auch wirklich gleich, dass wir es verkaufen können. Und das ist gleich, weil nur so wird es wirklich, einen Impact haben. Und er hat völlig recht gehabt. Es war absolut richtig. Wir waren aber schon so spät dran, dass wir dann relativ schnell diese Komponenten so neu zusammensetzen mussten. Und das war tatsächlich, damals hat es diese Highbike Q-Serie gegeben. Und die haben wir schon gesehen, es war Aluminium-Plattform Non-E, die sie angeboten hat. Da haben wir einfach, wie man es oft macht, diese Rahmenbauteile genommen und haben aus denen dann die als Rahmenplattform verwendet und haben dann natürlich ein Antriebssystem gebraucht. Und da gab es viel Diskussion. Zu dem Zeitpunkt war ja alles Nabenmotor. Und es gab die Fraktion, es muss Nabe sein, Mittelmotor, es ist völlig dämlich. Wir nehmen schon Mittelmotor her. Und es gab auch kaum Mittelmotoren, außer eine Firma aus Reutlingen, die damals gerade einigermaßen frisch im Markt war. Das war Bosch. Und wir waren uns relativ klar, für uns war klar, dass Bosch wird sehr schnell sehr gut werden und sehr stark den Markt dominieren. Und deswegen haben wir dann für Bosch gefightet und irgendwann ist die Entscheidung, okay, es ist Bosch. Aber alle haben gesagt, mein Gott, dieser Motor da drunter, das ist doch nichts. Und durch die Motorendrehung haben wir dann das war eine Herausforderung. Und das ist immer so, Innovation hat nie Probleme, Innovation hat immer nur Herausforderungen. Und die musst du einfach lösen.
Ja, aber das ist ja eine Entscheidung, die du auch triffst. Ja, also wann sagst du, das ist jetzt ein Problem, wann ist es eine Herausforderung? Das ist ja durchaus auch Typsache und das ist durchaus auch Umfeldsache, dass du im Umfeld diese Unterstützung erfährst, dass du von deinen Chefs so eine Unterstützung erfährst.
Ja.
Und die diese Offenheit, weil gerade im Fahrradbereich denke ich, was vielleicht auch innovationsmindernd sein kann, ist dieser Kredibilitätspunkt. Ja, also Alex Tuspas, die Poelos wurden nicht gefeiert damals von der Industrie für den Schritt, den sie gegangen sind.
Halleluja.
Es war ein dezenter Shitstorm.
Ja.
Und ihr seid durchmarschiert.
Ja, war uns völlig wurscht.
Und ihr seid sehenden Auges, offenen Mundes in diesen Shitstorm reinmarschiert. Genau, euch war es egal. Diese Credibility ist aber manchen möglicherweise so wichtig, dass sie diesen Schritt niemals gegangen wären. Ja, vor der Angst, die Marke, also Punkt Brandbuilding, Punkt Innovation korrelieren eben nicht.
Ja.
Und bei euch haben sie korreliert. Ja. Also es ist immer einfach zu sagen, ja, man hat keine Herausforderungen oder Scheitern ist kein Rückwurf, sondern nur eine weitere Stufe auf dem Weg zum Erfolg und all diese Kühlschranksprüche. Aber dieses Umfeld zu haben oder zu schaffen, vielleicht ist es auch ein Zufall, vielleicht müssen sich da auch Menschen finden und sich gegenseitig vielleicht auch befruchten und anstacheln. Und dann muss man eben auch bei Bosch sagen, diese Offenheit zu haben und nicht darauf zu bestehen, was weiß ich, das Ego zu haben, zu sagen, nee, du drehst meinen Motor nicht. Also es sind schon viele Punkte, die zusammenkommen.
Genau, das ist genau die Zeit muss reif sein, es muss meistens eine Kombination aus Menschen sein, es ist nie einer. Steve Jobs war einer, ehrlicherweise. Für uns, und es muss jemand geben, der tatsächlich wo der Rest nur chaotische Punkte sehen, ein Muster sieht. Und weiß, nicht, das ist keine Frage von dran glauben, ich habe nicht an das E-Mountainbike geglaubt, wir haben es einfach gewusst, dass es sein wird. Und es ist natürlich da bei einem gewissen Punkt eine self-fulfilling prophecy. The trend is your friend. Das heißt, wenn du das Ding lostrittst, und ehrlicherweise die erste Eurobike, wie das Exduro damals auf der Eurobike stand, war lustig, weil das Marketing hat es ein bisschen vergessen, für das Exduro irgendeinen Platz zu schaffen. Das war, ob es bewusst war oder unbewusst, plötzlich kam man auf Messestand und das könntest du ja nicht aufhängen, das sind Richtung, haben keinen Platz. Und dann haben Susi und Felix Poelo, ich und der Franz Blattner, den ich sehr schätze von Vinora, da jetzt Pure Mobility, haben Stahlseile besorgt und haben das Ding einfach aufgehängt. Und dann ging die Messe auf und wir waren wirklich unglaublich nervös, weil es ist immer so, verstehen Sie Menschen, haben uns ja wirklich eingebildet. Da wird plötzlich, wenn der Punkt des Getting Reals kommt, dann wird der Entschluss unfassbar groß und das alles Gefühlte unfassbar klein. Und es plötzlich kommen die ersten Besucher und plötzlich bildet sich um Sexturo eine Traube. Und plötzlich wird die Traube immer größer und plötzlich, ich bin damals mit der Frau Poelo da gestanden und ich habe gefragt, na, Frau Poelo, was glauben Sie? Und sie gesagt, ja, das wird was. Was würden Sie machen, Herr Tuspas? Ich gesagt, alles draufsetzen. Ja, das machen wir. Und es ist eine Großtat, dass Susi Poelo, dass sie dann gegen alle Widerstände, auch gegenüber der Axel. Die Axel, muss man ehrlicherweise sagen, die fanden es jetzt nicht, die fanden es scheiße hässlich, das haben sie wirklich also gesagt, und es braucht kein Mensch, und was macht sie da? Und sie hat gesagt, ja, ist schon recht, lass uns mal machen. Und so jemand zu haben, entweder du hast so jemand, oder du bist so jemand. Steve Jobs, dem war das einfach völlig egal. Dem war das einfach andere Meinungen, das war sein großer Nachteil, aber sein Vorteil, einfach wurscht. Er hat gesagt, das wird funktionieren, ihr könnt es mir alle mal. Elon Musk ist jetzt auch nicht anders. Wie gesagt, nochmal mit denen vergleichen, das sind Industrietitanen, das sind wir sicher nicht, aber unsere kleine Reisegruppe damals, das waren wirklich vier Leute, das war Felix, Susi Poelo, die Easy Eagleseder, also von Crystal Communications, eine PR-Agentur, die dann wirklich mit voller Kalotte in die Kommunikation, die hat auch Schläge abgekriegt.
Ja, eine verrückte Kommunikationsfrau, also da auch innovativ.
Ja, super, und die ist da mitgegangen und sie ist da wirklich, sie hat eben allen Ruf alles aufs Spiel gesetzt und wir sind alle hingegangen. Ich als Designer, mein Gott, kannst du dir vorstellen, in München, und was magst du? Ja, bin Designer. Autos. Nein, keine Autos. Mode. Nein. dann Grafik. Nein. Ja, was denn dann? Produkte. Flugzeuge. Nein, das ist kein Produkt. E-Bikes. Und für welche Marke? Highbike. Oh Gott. Ich war der einsamste Mensch dieser Erde. Und es war mir völlig egal. Es war mir wirklich völlig egal, weil es war klar, das funktioniert und da musst du durch. Und wenn in die Innovation geht, dann muss ich mit Unsicherheit leben, mit Scheitern, muss ich mit Bedeutungsverlust, mit Failure, das ist an der Tagesordnung. Und du wirst nur Herausforderungen, Challenges oder Probleme, wie du es immer nennen willst, haben. Weil sonst, wenn du den Weg gehst, den schon alle gegangen sind, ist ja keine Innovation.
Spannend, spannende Umbruchphase auch damals in der Bike-Branche. Eine Branche, die zu der Zeit auch in großen Schritten erwachsen werden musste. Wie sieht es heute aus? Also wir haben jetzt gerade vorhin schon so ein bisschen gesprochen über das Thema Unsicherheit. Es gibt kaum eine Zeit, an die ich mich erinnern kann, die unsicherer war. Ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, egal wo man hinsteigt, es lauern Löcher, die einen wieder nach unten ziehen und einem nicht so die Stabilität geben. Du sagst, es ist eigentlich genau der richtige Nährboden für Innovation. Was passiert jetzt aktuell, von dem wir vielleicht über unser Gejammer nicht so viel mitbekommen?
Ich glaube, der Baukasten für Innovation war noch nie größer als jetzt, muss man mal ganz klar sagen. Also schauen wir her, wir haben Antriebssysteme. Antriebssysteme, die Auswahl war so groß wie noch nie und es gibt diese schlechten Antriebe nicht mehr. Bionics, TransX, Impulse, diese unglaublich problematischen Antriebe, du kriegst heute keinen schlechten Antrieb mehr. Und die Hersteller können aus einer Vielzahl unterschiedlichster Antriebe in unterschiedlichsten Stufen mit unterschiedlichster Software und so weiter eigentlich auswählen. Von dem her ist von der Antriebsseite her, also das fällt so weit und so offen wie noch nie. Was leider ist, also ich trenne den Antriebsbereich in drei Bereiche. Das ist der Performance-Bereich, das ist der mit 85 Newtonmeter, den man jetzt so kennt. Darunter gibt es den Light Performance mit leichteren E-Bikes, 40, 50 Newtonmeter und dann den High-Performance der ganzen Cargo-Bikes, LEVs, die entsteht mit 100, 120 plus Newtonmeter. Diese Spielwiese hatten wir damals gar nicht. Intube-Akkus, unterschiedliche Akkusysteme, Apps, die ganze, bei denen du den Antrieb steuern kannst, ist Standard. Ich meine, das ist alles Bausteine. Wenn man das mal weiterdenkt, was man daraus machen kann. Das heißt, du hast wirklich ein erwachsenes System mit einer standardisierten Kommunikationssprache. Das heißt, alle Assistenzsysteme, alle diese Themen, das ist ja alles, liegt ja alles schussreif vor den Anführungszeichen Innovatoren. Man muss noch was daraus machen. Dann gibt's auch ganz spannende, unglaublich spannende neue Fertigungsverfahren. Also das Thema 3D-Druck, das heißt, du könntest theoretisch Bauteile dir drucken lassen, die perfekt auf dich abgestimmt sind, ist momentan nur sehr teuer.
Brose hat jetzt gerade so ein Konzept-E-Bike aus dem 3D-Druck vorgestellt.
Also
ist das tatsächlich was kommt? Oder also mein allerersten 3D-Druck? Wir kennen uns jetzt gar nicht so gut. Es klingt so ein bisschen, als ob wir die letzten Jahrzehnte miteinander verbracht haben. Aber tatsächlich habe ich meinen ersten 3D-Druck vor vielen, vielen Jahren, als ich dich das erste Mal kennenlernen durfte, in eurem Designstudio hast du mich rumgeführt. Und das war tatsächlich das erste Mal, dass ich in 3D, inzwischen ist es, also ich gehe in irgendeinem, jetzt nicht nur Bike, oder ich war vor kurzem bei Ergon, da kommen die Griffe dann auch aus dem Drucker.
Das ist im Grunde genommen, ein 3D-Drucker ist eigentlich relativ, jetzt muss ich vorsichtig sagen, triviale Technologie. Das ist ein normaler Computerdrucker, der auch in der Z-Achse druckt. Und das ist eigentlich jetzt ein relativ naheliegendes Thema. Das Problem ist, dass es momentan noch nicht wirklich flächendeckend ist. Man merkt es immer mehr. Ich kenne ganz viele Leute, die zu Hause einen 3D-Drucker haben. Wenn ich ein bisschen mehr Zeit hätte,
du kennst Menschen,
hätte ich auch einen. Weil man ganz viele Themen wirklich sofort instant drucken lassen kann. Bauteile, die du sofort drucken lassen kannst. Der Grund, warum es jetzt momentan noch nicht völlig abhebt, ist, weil die Produktionszeiten von so einem 3D-Druck einfach noch deutlich zu lang sind. Das ist aber auch wieder nur eine Frage der Zeit, bis das tatsächlich bis die Produktionskosten so kompetitiv sind, dass die werkzeuggebundene oder so die fügenden Fertigungsverfahren, also mit Schweißen von Rahmen, zumindest Konkurrenz machen. Ich finde eines viel spannender. Und zwar, wir haben vor 3 Jahren Spritzgussrahmen, also wirklich, wie man es kennt, Spritzguss, also das ist Kunststoff, große Form, zwei Formen, flüssiger Kunststoff rein, Form auf, Rahmen da. Das gab es schon lang, nur damals, es gab zwar große Probleme. Erstmal die Festigkeit. Der meiste Kunststoff ist entweder fest, aber dann spröde, er bricht sofort. Oder er ist flexibel, aber dann ist er natürlich, hat er keinerlei Fahrstabilität. Und vom Gewicht her immer war es zu dem Zeit problematisch. Und du kannst keine hohlen Formen gießen. Also man muss sich vorstellen, es ist einfach hohle Form, die wird komplett mit Kunststoff gefüllt. Das wird natürlich dann deutlich zu schwer. Und jetzt gibt's verschiedene Firmen, die tatsächlich das geschafft haben, dieses Problem zu lösen, also diese Themen zu lösen. Und einige davon sind tatsächlich schon auf dem Markt. Also die haben die ersten wirklich in größerer Serie gefertigten Spritzgussrahmen am Start. Und das Spannende daran ist, wie gesagt, mit der Zykluszeit, in 200 Sekunden hast du einen fertigen Rahmen und der Maschine ist es völlig egal, wo sie steht. Weil was sie da auftut, ist eigentlich eine fundamentale Sichtweise auf das Thema Produktion, weil bisher kann...
Aber ganz kurz, was ist das für ein Spritzgussverfahren? Was ist da jetzt anders, dass es funktioniert, ja, dass es nicht zu spröde ist oder nicht zu wobbly ist? Darfst du das verraten?
Ja, ja.
Hast du das Rezept, das Coke-Rezept?
Ah, genau. Ich hab das Coke-Rezept. Nee, es ist tatsächlich so, es gibt Firmen, die haben diesen gordischen Knoten durchstoßen. Also nicht zu weich, zu wobbly oder zu hart, zu spröde. Das ist wie immer, hat zwei Faktoren braucht. Das eine ist einfach wirklich Entwicklung. Jemanden, der die Entwicklung dann auch mitgeht. Und das zweite ist, die haben ja relativ, smartes Verfahren, also ja, patentieren lassen, dass sie hole bis jetzt alle Aluminiumrahmen, die wir kennen, und vor allem Carbonrahmen, ist alles Handarbeit. Also da gibt's kaum automatisierte Fertigung. Es gibt Robo-Welding, aber nur einen kleinen Teil. Warum? Weil es tatsächlich momentan noch billiger ist, Menschen auszubilden. Es dauert lang, bis man wirklich perfekt schweißen kann. Wenn man diese Fertigung, wie es jetzt in aller Munde ist, wieder zurück nach Europa holen würden, wird das so aus zwei Gründen nicht funktionieren. Erstens wird es viel zu teuer und zweitens ist es ganz einfach, du findest überhaupt keine Menschen mehr, die das machen wollen, machen können. Das heißt, du müsstest da fundamental neu aufbauen und die ganze Halbzeugentwicklung sitzt ja nach wie vor in Fernost, weil es einfach die Aluminiumherstellung teilweise wahnsinnig teuer in der Energie ist. Und da sind wir einfach zu energiearm. Und wollen wir diese Produktion, wirklich diese Rahmenproduktion wieder zurückholen, dann wird die immer mit einer automatisierten Fertigungsrevolution einhergehen. Das heißt, eine automatisierbare Fertigung. Und dieses Spritzgussverfahren ist genauso eine Automatisierung. Und das geht noch weiter, weil dieser Rahmen ist geschweißt und dann ist die ganze Montage, also wir haben eigentlich eine Montage bei Hefa und es ist jedes Mal wieder erstaunlich, wie unglaublich viel Arbeit es ist, so ein Fahrrad zu montieren. Und das wird sicherlich eines der größten Durchbrüche werden, dass wir dann zukünftig in der Kombination mit dem E-Bike und im urbanen Bereich plötzlich andere Mobilitätsformen entstehen, die jetzt zum Beispiel nicht mehr unbedingt 100% 5 Rahmenformen brauchen, Männlein, Weiblein, Version, sondern Unisex, Unisize sind und bei dem sie dann so automatisierte Fertigungsverfahren plötzlich lohnen, weil du nicht jedes Jahr einen neuen Rahmen bringst, weil du eben nicht diese vielen Rahmenvarianten brauchst. Und wie gesagt, wir werden anders drauf sitzen, damit wird da das ganze Sitzthema und Rahmengrößen, Ergonomie-Thema ganz anderes sein. Und der Spielkasten für Innovation ist so groß, wie ich schon gesagt habe, wie noch nie. Und jetzt haben wir das Thema mit neuen Antrieben, die da draußen jetzt gerade entstehen und jetzt verfügbar sind, angesprochen. Und wir haben noch nicht einmal das Thema KI allein berührt. Und die KI-Entwicklung ist exponentiell. Also die wird uns in einer Art und Weise in der Entwicklung und in der im Verkauf, in der Fertigung überall praktisch überholen. Das ist so ein großes Thema, das müsste man eigentlich mal einen komplett eigenen Podcast packen. Also zum Beispiel, wir sind gerade dabei, dass wir KI trainieren. Also wirklich trainieren, ist die Tanja. Und die hat so unglaublich gute Ergebnisse mittlerweile. Die trainieren wir gerade. Und zwar hilft die uns tatsächlich, dem internen Service-Team einfach viel schneller Service-Themen aufzugreifen. Bis zum nächsten Schritt, dass sie tatsächlich auch für Endkunden dann zur Verfügung steht, weil die Antworten, die sie mittlerweile gibt, der Common Sense, ist auf völlig anderen Sternen. Also ich glaube es bis heute nicht. Ich glaube, da sitzt irgendwo in Kämmerchen, sitzt echte Teil und gibt echte Antworten. Und das ist natürlich ein Thema, bei dem man, das ist jetzt für uns im Grunde genommen eine Service-Mitarbeiterin, die unseren Service einfach schlichtweg helfen wird. Aber wenn man das weiterdenkt, also wenn man diese KI dann wirklich richtig, richtig, richtig gut hinbekommt und die dann in Apps einbaut, wenn ihr Probleme mit Antrieb habt, Probleme mit der Schaltung, dann hilft man die. So trainieren wir die ja. Das heißt, dass wir den Konsumenten viel stärker empowern. Und das sind alles Themen, ehrlicherweise, die sind vor Jahren völlig undenkbar gewesen. Und ein kleines Beispiel aus dem Alltag, wir haben halt ein Bild retuschiert mit einem neuen ProRider, der für uns fährt, und das war Hochformat, wir brauchen es aber vorher Querformat. Und im aktuellen Photoshop siehst du einfach das, der sagst, okay, mach bitte das Bild so breit, und er macht automatisch, erkennst du den Hintergrund. Und man sieht nichts. Es wird wirklich, und du hast 3-4 Auswahl, und kannst du den Hintergrund auch noch wählen. Und das funktioniert in einer Geschwindigkeit und einer Qualität, die ist absurd. Und ganz ehrlich, das, was wir gerade benutzen, ist wahrscheinlich genau ein Fünftel dessen, was wirklich möglich ist. Und jetzt haben wir plötzlich einen riesen Baukasten. Und der war noch nie so gut wie jetzt. Und ehrlicherweise, das ist das, wo die Fahrradindustrie oder die E-Bike-Industrie jetzt aufgerufen ist, gerade in dieser Krise, jetzt anzufangen, die nur schwimmen können. Also klar, wenn du jetzt gerade im Untergehen bist, da hast du andere Sorgen. Aber bei denen der Kopf nur ein Stück weit über Wasser ist, die haben jetzt die Möglichkeit, mit einem Baukasten das E-Bike und gerade das E-Bike jetzt im urbanen Umfeld auf die nächste Stufe zu heben. Und da glaube ich schon, und da bin ich fundamental davon überzeugt, dass das eigentlich der echte Angriff aufs Auto wird und eigentlich die Basis für echte Verkehrswende.
Lass uns da nochmal reingehen. Lass uns nächstes Mal nochmal versuchen, die KI aufzugreifen und auch mal schauen, was flächendeckend wann kommen kann, was noch so kommen kann, was du noch so im Kopf hast, weil also wir haben jetzt wirklich wieder diese Stunde gesprengt. Und ich freue mich tatsächlich sehr, dann mit dir über China zu sprechen. Vielleicht kann ich als kritische Europäerin dann ein bisschen dagegenhalten, gegen deine China-Begeisterung. Ja. Dann aber mit Flipflops im Frühling.
Yes.
Dann ist es nämlich soweit. Dann sind die Vitamin-D-Tabletten auch in der Schublade verschwunden. Und wir blicken in die Sonne.
Sehr gut.
Gen Osten. Liebe Zuhörende, danke wie stets für eure Zeit. Bitte schickt gerne Fragen, Feedback, Wünsche. Alex freut sich sehr. Danke auch an Andi aus Oberösterreich für seine interessanten Gedanken. War toll, vielen Dank fürs Feedback. Und wir hören uns hoffentlich bald. Nehmt fleißig das Rad. Adieu. Taike, wie die Chinesen sagen würden, wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Wahrscheinlich nicht.
Adieu. Alles klar, bis dann.